Vis-à-vis.
Das ist kein Spaziergang, so heißt das Buch. Es geht um 2400 Kilometer zu Fuß von Wien bis Istanbul auf dem sogenannten Sultans Trail. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich kannte den Sultans Trail zuvor nicht und habe den erst entdeckt, als ich eine Gesichtslähmung ausgefasst habe, pünktlich zum 40. Geburtstag. Der Neurologe hat mir geraten, dass ich mich doch ein bisschen zurückziehen soll, Ruhe geben soll. Und ich dachte mir, ja, das Einzige, was meine strapazierten Nerven beruhigt hat, was mich geerdet hat, war zu gehen. So kam ich auf die Idee, einen etwas längeren Spaziergang zu machen. Ich wollte gerne die Tür ins Schloss fallen hören und aus meiner Wohnung in Wien losgehen und irgendwann irgendwo ankommen. Und bei der Recherche stieß ich dann auf den Sultans Trail, der von Wien nach Istanbul führt. Aber was es bedeutet, so eine Strecke zu Fuß zu gehen, das war mir am Anfang überhaupt nicht bewusst.
Du hast natürlich auch viele Leute kennengelernt auf dem Weg. Das macht, finde ich, die Lektüre ganz besonders interessant, die Menschen. Und natürlich beschreibst du auch die Natur, durch die du da gehst, die Städte, die Dörfer. Du hast Begegnungen mit Hirschen. Was würdest du sagen, was war für dich das Schönste, das Prägendste an diesen 2400 Kilometern zu Fuß?
Eine der wichtigeren Begegnungen war schon relativ früh, kurz nach Hainburg, kurz vor der Grenze zur Slowakei, wo ich knapp 4 Tage schon unterwegs war und es hat beinahe durchgeregnet und ich hatte Blasen an den Füßen und eine Augeninfektion und die Riemen des Rucksacks haben an den Schultern gerieben. Ich habe gemerkt, dieses Weitwandern, das ist nichts für mich. Ich gehe den ersten Abschnitt bis Bratislava zu Ende und dann reicht's. Gerade in diesem Moment bin ich auf ein Trio gestoßen. Ich habe es im Buch das Balkan-Trio getauft, die durch viel Zuspruch und ein wärmespendendes Feuer und reichlich Schnaps mich wieder aufgepäppelt haben. Nein, du musst das machen, das ist eine grandiose Idee und du gehst da jetzt nach Istanbul weiter und wir feuern dich an. Das hat mir so viel Motivation und Kraft gegeben, dass ich leicht beschwipst dann in Bratislava angekommen bin und mir dachte, wenn du es bis Bratislava schaffst, dann kannst du es auch bis Budapest schaffen und folglich auch irgendwann einmal bis Istanbul.
Worüber ich ein bisschen gestolpert bin, du hattest auch so eine Art Wette mit Süleyman laufen, der ja diesen Weg auch gegangen ist und am Ende jubelst du, dass du es schneller geschafft hast in der anderen Richtung. Süleyman, der kam damals, um Wien zu erobern. Warum war dir das wichtig?
Ich habe sein Feldtagebuch gelesen. Das sind die Aufzeichnungen, auf denen der Sultans Trail heute basiert. Er hat 141 Tage gebraucht und hat extrem mit der Natur damals zu kämpfen gehabt, vor allem mit dem Regen, mit dem Wetter. Also etliche Leute sind ihm unterwegs abhanden gekommen und gestorben. Die mussten auch die Donau mehrmals überqueren. Das war natürlich eine völlig andere Zeit und darum ist diese Wette auch nicht ganz ernst zu nehmen. Aber mein persönliches Ziel, wahrscheinlich um mich selbst zu pushen und nicht so lange wie er zu brauchen, war eine Ansage an mich selbst, das in weniger als 141 Tagen zu schaffen.
Mein Bruder hat ein paar Mal den Berlin-Marathon mitgemacht und ich habe dann immer am Rand gestanden, zusammen mit anderen aus der Familie. Und wir haben ihn angefeuert. Wie wichtig sind solche Cheerleader am Wegesrand, die dich dann weitertragen?
Das sind ganz essentielle Motivationsschübe, die ich dann auch weiter im Laufe der Strecke immer wieder erhalten habe von außen. Das war wurscht, ob das irgendwelche Leute am Bahnhof in Bulgarien waren oder Menschen, die ich in einem Teehaus in der Türkei kennengelernt habe. Ich hatte das Gefühl, je tiefer ich vorgedrungen bin in den Balkan, umso mehr haben die Menschen auch irgendwie mir geglaubt, dass ich das wirklich mache. Weil ganz am Anfang, wenn du nach Bratislava kommst und sagst, du gehst nach Istanbul, nimmt dich ja keiner ernst. Aber wenn du dann irgendwie schon in Nisch bist oder in Sofia, dann ist das für die Leute, weil sie ja mit dem Auto auch nach Istanbul fahren übers Wochenende, ein Katzensprung und haben mich darum angetrieben und das hat extrem viel Kraft gegeben.
Aber du hättest ja auch zum Beispiel sagen können, na gut, Gesichtslähmung, ich muss mal runterkommen. Dann hättest du auch von zu Hause aus, sagen wir mal, im 23. Bezirk durch die Weinberge laufen können, jeden Tag. Wäre ja wahrscheinlich auch okay gewesen. Warum diese 2400 Kilometer? Was war der Kick für dich?
Vielleicht würde ich es nicht den Kick nennen, aber was für mich ausschlaggebend oder reizvoll an diesem Weg war, dass beinahe unbegangen ist. Also das ist ein nicht ausgelatschter Weg. Es gibt diese Sultans Trail Foundation in Holland, die diesen Weg vor 10, 12 Jahren ins Leben gerufen hat, und den gehen jedes Jahr eine Handvoll Leute. Das war für mich interessant. Ich bin Reporter, ich bin aber auch Ethnologe, ich bin neugierig. Ich erkunde gerne die Welt. Dieser Weg hat etwas von einer Pionierarbeit. Also man gehört zu den Ersten, die diesen Weg gehen. Der andere Grund war der Blick nach Osten, in eine Richtung, die für viele immer noch ein weißer Fleck ist. Eine Region, die manche Leute abschreckt und über die gern schlecht geredet und geurteilt wird. Warum sich nicht einmal diesen Teil der Welt oder Europas ansehen?
Vis-à-vis mit Martin Zingel, Journalist, Ethnologe. Er hat ein Buch geschrieben über seine Weitwanderung auf dem Sultanstrail von Wien nach Istanbul. 2400 Kilometer zu Fuß, das ist kein Spaziergang. So heißt das Buch, und ja, das war es vermutlich nicht.
Nein, das war alles andere als ein Spaziergang. Man hat dann schon etliche Hindernisse und Hürden zu nehmen, mit denen man anfangs ja nicht rechnet. Dadurch, dass der Weg so unbekannt ist, dass ihn kaum Leute gehen, sind die Wege teilweise zugewachsen, wild zugewuchert. In dem Jahr, in dem ich unterwegs war, war ein sehr regenreiches Jahr. Die Donau hat Hochwasser getragen. Dadurch waren viele Wege einfach vom Wasser überspült. Man kämpft aber auch mit Monotonie und Redundanz, ewig lange Geraden. Man bekommt hin und wieder auch sehr wenig äußere Reize, wenn man links und rechts nur Felder sieht, 30 Kilometer lang. Ich hatte auch zu kämpfen mit Hunden, vor allem in Serbien, die haben mir das Leben wirklich schwer gemacht. Mit der Natur, mit der Hitze, mit dem Regen, aber auch mit dem Kopf. Du bist ja die ganze Zeit in Gedanken allein.
Das erinnert mich stark an Meditationspraxis. Begünstigt das so eine Art, sagen wir mal, Erleuchtung?
Ich denke ja, weil egal wie gut man sich ablenken kann, man kann Schritte zählen, man kann Lieder singen, man kann Vogelstimmen oder Baumarten versuchen zu identifizieren, irgendwann fängst du unweigerlich zum Denken an. Und irgendwann einmal hast du auch alles durchdacht und irgendwann einmal kommt mit viel Glück auch so ein Moment der inneren Einkehr, der Ruhe, wo man mal an nichts denkt.
Du hast vorhin gesagt, dich hat gereizt, mal den Osten zu erfahren, den Südosten und Osten Europas. So wie du ihn erfahren hast, wirkt er ja so ein bisschen auch wie so eine Terra Incognita. Also du bist ja zum Beispiel Querdenkern begegnet in Ungarn, Nationalisten in Serbien, Kriegstraumatisierten in Kroatien, Menschen, die in Lieberland so eine Art Freie Republik gegründet haben. Das sind ja auch so kleine Kuriosa. Würdest du sagen, dass man darauf nur stößt, wenn man sich auf so einen Weg begibt und lässt die sonst eher links liegen?
Speziell die Lieberländer, glaube ich, das ist schon eine Gruppe von sehr speziellen Menschen, denen man vermutlich keinesfalls begegnet. Das ist in Wahrheit ein weißer Fleck auf der Landkarte, entstanden durch die Zerspaltung Jugoslawiens. Eine Insel, die heißt Gornja Siga, die zwischen Kroatien und Serbien liegt und de facto niemands Land ist, die niemand beansprucht. Bis ein tschechischer Politiker daherkam, Vít Jedlička, der sich eingebildet hat, wenn es niemand beansprucht, dann nehme ich es mir, und hat sich zum Präsidenten von Lieberland erklärt. Es ist einfach nur eine Sandbank mit Mücken, die, wenn die Donau Hochwasser führt, unter Wasser steht. Und dort wollen sie so eine Art steuerfreies Singapur in einer Hightech-Variante umsetzen. Die vergeben dort Staatsbürgerschaften, die kann man sich sozusagen kaufen, wenn man in die Staatskasse Geld einbezahlt, die wiederum Vít Jedlička gehört.
Waren das hauptsächlich Zufallsbegegnungen, so wie du es beschreibst, oder waren die zum Teil auch geplant?
Mitunter waren die Begegnungen geplant, zum Beispiel der Besuch bei Lieberland. Das ist etwas, das würde man ja sonst nicht, wenn man nicht irgendwie durch Zufall durch ihren Ort läuft und sagt, hallo, ich bin's, und sie erzählen dir dann von ihrer Idee. Auch diverse Kontakte entlang der Strecke wurden mir gegeben von entweder Vorgeherinnen und Vorgehern beziehungsweise von meinem Netzwerk an Freunden und Bekannten aus der Region. Aber der Großteil der Begegnungen passiert durch Zufall. Das sind einfach Menschen, wo du am Ende des Tages, wenn du dir eine Unterkunft suchst, dann ins Gespräch kommst in einem Restaurant oder in der Unterkunft oder Menschen, denen du tagsüber begegnest, wenn du durch ihre Dörfer kommst?
Man kann ja dein Buch lesen, einerseits als Erfahrungsbericht. Man kann es aber auch lesen als politischen Wanderführer Europas. Was würdest du sagen, was für ein Europa hast du da kennengelernt?
Ein Europa, wo man tatsächlich, wenn man da durchwandert, auch immer wieder an Grenzen stößt. Und ich ja auch harte EU-Grenzen zu überqueren hatte und wo man dann der Willkür ausgesetzt ist von Grenzbeamten, die einen nicht durchlassen wollen oder wenn sich Zäune einen in den Weg stellen und so mal einen Hauch von einem Gefühl bekommt, was das bedeutet, wenn man versucht, diesen Teil Europas zu Fuß zu durchqueren, welche Hürden sich einem dann abseits der Natur und des Kopfes noch in den Weg stellen.
Unterm Strich, was ist deine Erkenntnis nach diesem Trip? Könntest du es weiterempfehlen?
Unbedingt. Der Sultans Trail ist halt deshalb so besonders, weil er eine Alternative bietet zu dem, was wir bisher sehr, sehr gut durchgekaut aus den Medien schon kennen und einen Blick auf eine Region wirft, die voller Vorurteile in unseren Köpfen noch immer behaftet ist und vielen auch noch gerade darum ein weißer Fleck noch immer ist. Ich finde, trotz der Herausforderungen und trotz der Hürden und Hindernisse auf dem Balkan ist es eine unfassbar herzliche und gastfreundliche und landschaftlich wunderschöne Region. Vorsicht ist definitiv angesagt bei den Straßenhunden und bei Vegetariern, weil je tiefer man in den Balkan vordringt, umso fleischlastiger wird die Küche. Und ich als Vegetarier habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel gebackenen Emmentaler und Brot mit Käse und Tomaten und Gurken gegessen wie in diesen Monaten auf der Strecke. Aber ich würde es allen weiterempfehlen, diesen Weg zu gehen.
Danke dir.
Ich danke dir.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.